Deutschlandfunk Kultur Tonart.
25 Jahre, das ist in der schnelllebigen Musikwelt eine sehr lange Zeit. Das gilt für Künstler genauso wie alles drumherum. Zum Beispiel Musikmagazine, ich habe es vorhin schon gesagt, die gedruckten Musikmagazine in Deutschland. Da gab es ja in den letzten Jahren ziemlichen Kahlschlag. Die Specs, die Debug, die Intro, die Groove, sie alle haben uns verlassen. Ein Musikmagazin im Netz, die Webseite Pitchfork, die kann sich jetzt schon seit 25 Jahren behaupten und dafür klopft sich Pitchfork jetzt wohl zu Recht auf die Schulter, feiert sich selbst ein bisschen. Die Macherinnen und Macher nutzen das Jubiläum auch, um nochmal so an alte Rezensionen ranzugehen und da wird es interessant. Zum Teil bewertet die Pitchfork-Redaktion jetzt nämlich Platten anders als zu dem Zeitpunkt, an dem sie rausgekommen sind. Mein Kollege Christopher Cornels meint, an dieser Aktion lässt sich auch etwas generell über den Zustand des Musikjournalismus im Netz ablesen und im Speziellen über Pitchfork, diese Webseite, die viele Jahre lang Taktgeber dafür war, was als angesagt und cool galt. Hallo Christopher.
Hallo.
Also, da werden jetzt Platten neu bewertet bei Pitchfork. Warum machen die das?
Na, das ist ja erstmal ist das tolle Werbung für das Magazin, weil wir sitzen jetzt hier und reden drüber, oder?
Ja, das stimmt. Aber warum reden wir darüber?
Na, weil Rezensionen und vor allem diese numerischen Bewertungen von Musik dieses Magazin ja überhaupt ausmachen. Also wir sind es ja heutzutage eh gewohnt, dass wir von der Uberfahrt bis zum Hotelaufenthalt wirklich alles mit unseren Sternchen und Punkten bewerten. Und auch im Musikjournalismus hat das alles natürlich eine lange Tradition. Aber und ob das wirklich angemessen ist, das mag jetzt mal eine andere Frage sein. Aber Pitchfork hat dieses System in jedem Fall perfektioniert. Und es gehört deshalb zum Markenkern dieses Magazins. Und tatsächlich ist Pitchfork ja auch durch so einen Score überhaupt erst international bekannt geworden.
Da spielst du gerade auf eine Rezension zum Radiohead-Album Kid A an. Das erhielt glatte 10 Punkte, die höchstmögliche aller Wertungen. Mhm.
Ja, genau, das war im Herbst 2000, also noch zu frühen Zeiten des Internets, kann man fast sagen. Und alle haben diesen Text gelesen und alle fanden diesen Score, diese glatte 10, wirklich bemerkenswert. Und darauf hat Pitchfork dann immer mehr aufgebaut in den kommenden Jahren. Und gute Wertungen haben dann auch mal einigen Bands zum Erfolg verholfen. Also ein Beispiel wären der Arcade Fire, deren Album Funeral, das war eine Woche nach einer 9,7 Bewertung dann auch ausverkauft. Umgekehrt aber gab es natürlich genauso negative Resultate. Also manchen hat es dann wirklich die Karriere verhagelt, wenn da eine schlechte Bewertung kam.
Wenn man das nochmal so zusammenfasst, Pitchfork hat über diese Rezensionen, vor allem über diese Scores, eine große Macht in der Musikwelt gehabt, ausgeübt. Wie ist es da zu bewerten, dass man nun also zum Jubiläum so nachträgliche Korrekturen vornimmt?
Naja, das ist eigentlich erstmal nicht so neu. Also in 25 Jahren, da sammeln sich ja jede Menge Texte an, die heute jetzt nicht mehr so veröffentlicht worden würden. Also gerade in Anfangstagen war der Ton bei Pitchfork extrem rau und da wurden dann auch einige Texte geschrieben, die heute nicht mehr unbedingt als, sagen wir mal, politisch korrekt gelten würden. Und eine Reihe von denen wurden einfach kommentarlos von der Seite gelöscht. Ein gutes Beispiel dafür ist so eine berüchtigte Rezension zu einem Live-Album von John Coltrane. Die war so im Stil von Clockwork Orange geschrieben und hat auf jeden Fall ein paar sehr unglückliche Stereotype über schwarze Musikkultur reproduziert. Und die ist verschwunden mittlerweile. Genauso werden dann aber auch Rezensionen neu geschrieben, also vor allem anlässlich von Neuveröffentlichungen von Alben. Da ist zum Beispiel das The Fragile von Nine Inch Nails. Das hat zum Beispiel damals eine Punktwertung von 2 bekommen und dann 10 Jahre später war es dann plötzlich eine 8,7. Und so werden dann Fehler getilgt oder Urteile nachträglich dann mal dem Zeitgeist angepasst.
Das Rolling Stone Magazine hat das ja auch gemacht, hat ja die Liste der besten Alben, das wird immer mal wieder überarbeitet. Viele Frauen sind da auf einmal vorne aufgetaucht, die vorher gar keine Rolle spielten. Wenn Pitchfork sich jetzt daran macht, machen sie es dann wenigstens völlig transparent und für alle einsehbar, was da für Korrekturen vorgenommen werden?
Also nein, machen sie nicht. Also das wird, wie gesagt, einfach stillschweigend getilgt. Und dass jetzt diese Rescored-Aktion kommt, das hat, glaube ich, ein bisschen damit zu tun, dass Pitchfork in den letzten Jahren mit einem Relevanzschwund zu kämpfen hatte und sich und sein Rating-System so wieder ins Gespräch bringen wollte zum Jubiläum. Also es gab ja in den Nullerjahren kein wichtigeres Musikmagazin in der Welt als Pitchfork. Aber über die 10er-Jahre hat es dann wieder an Bedeutung verloren. Und es wurde ja auch 2015 sogar an Condé Nast verkauft, so ein riesiges Medienimperium. Das heißt, es hat als Magazin auch einfach seine Selbstständigkeit verloren.
Aber liegt das vielleicht auch daran, dass sich so die Rolle von Musikmagazinen überhaupt gewandelt hat? Also das, was so gemeinhin als Gatekeeping, als Torwächterei bezeichnet wurde, also die Vorselektion, Bewertung von Musik, das ist doch im Streaming-Zeitalter auch gar nicht mehr vonnöten.
Ja, das mag sicherlich auch dazu beigetragen haben, obwohl diese Reaktionen auf diese Rescores die zeigen schon, dass das Publikum noch so eine starke emotionale Bindung an diese bloßen Zahlen hat. Also da wird heftig debattiert und es wird wahnsinnig viel kommentiert. Aber ich denke vor allem, dass Pitchfork in den 10er Jahren an Profil verloren hat als Magazin. Also Indie-Rock war ja immer das zentrale Thema dort, hat aber natürlich auch als Genre dann irgendwann seinen Zenit überschritten und sich stattdessen verstärkt an Hip-Hop und elektronischer Musik zuzuwenden. Das war da zwar sinnvoll, aber für diese Genres gab es dann ja auch bereits genug Fachmagazine. Und andererseits hat Pitchfork nicht nur mit diesen Rezensionen, sondern auch mit seinen News massiv Clickbait betrieben. Also eine Zeit lang kam wirklich jeden Tag eine Nachricht dazu, was jetzt Frank Ocean, Kanye West oder Beyoncé gerade so treiben. Egal wie banal das letztlich aber war. Und die Leute haben da selbstverständlich draufgeklickt, natürlich. Aber es hat auch viel Müdigkeit und auch viel Abwehrreaktion nach sich gezogen. Was wiederum schlecht für das Magazin war, das ja auch kostenlos einsehbar ist und sich über Werbung auf der eigenen Website finanziert. Und da bedeutet jeder Klick weniger, auch einfach weniger Einnahmen.
In diesen 25 Jahren, da hat sich natürlich auch die ganze Medienwelt gewandelt und das dürfte doch Pitchfork auch eigentlich betroffen haben. Also in den 10er Jahren, da kamen neben einer Menge von Pitchfork inspirierten Blogs ja dann auch sehr viele YouTube-Formate auf, in denen Platten dann in einer anderen Form nochmal besprochen wurden.
Ja, genau. Am bekanntesten wäre wahrscheinlich The Needle Drop, das übrigens dieses Pitchfork-Bewertungssystem quasi 1:1 auch direkt übernommen hat. Also solche Videorezensionen, die sind auf jeden Fall irgendwie schon ansprechender, weil sie persönlicher und unterhaltsamer wirken. Und obwohl natürlich jetzt weiterhin auch sehr viele und sehr, sehr tolle Texte, ob jetzt Rezensionen oder Features, bei Pitchfork veröffentlicht werden, viele Konsumentinnen finden andere Formate definitiv ansprechender und das stellt durchaus dann auch eine erhebliche Konkurrenz für Pitchfork dar. Vor allem bei der jüngeren Generation, die eben nicht mit dem alten, mächtigen System Pitchfork aufgewachsen ist. Also als Condé Nast Pitchfork vor 6 Jahren übernommen hat, da hieß es ja auch, man wolle so die Zielgruppe der Male Millennials erreichen, also Männer, die mittlerweile aber auch schon wieder in ihren 30ern sind. Und zeitgemäß ist das eigentlich nicht. Und eventuell könnte es diesem Magazin zum Verhängnis werden. Auch wenn das natürlich versucht, sich zu diversifizieren mittlerweile auch zunehmend Videocontent produziert. Also da kommen bisweilen aber dann ja schon auch irgendwie langweilige, also in meinen Ohren und Augen zumindest, Clips bei heraus, wo dann Musikerinnen zu allem Möglichen ihre Meinung kundtun sollen. Also, wie findest du IKEA? Was hältst du von Dating-Apps und sowas?
Das funktioniert dann natürlich nicht so gut, aber es klingt trotzdem so, als würde Pitchfork so versuchen, dieses Alleinstellungsmerkmal dann in ein anderes Medium zu übertragen, aber kann es vielleicht nicht so.
Ja, also ich meine, ich denke schon, die Logik ist ungefähr so, wir bewerten ja sonst alles und jeden, jetzt aber seid ihr an der Reihe. Und diese Rescores von Alben, die sollen vielleicht ein ähnliches Versöhnungsangebot für das Publikum darstellen. Also nach dem Motto, auch wir können uns irren, aber wir sind einsichtig. Und das soll wohl einer liberal eingestellten Zielgruppe ein bisschen mehr Demokratisierung versprechen. Die Frage für mich ist jetzt aber nur, in einer Welt, in der wir sowieso schon alles mit Sternchen und Punkten bewerten, brauchen wir dann auch wirklich noch einen Musikjournalismus, der dasselbe tut? Und wenn nicht, wie könnte sich dann Pitchfork neu erfinden? Denn ich glaube nicht, dass das ohne weiteres möglich wäre, sondern ich denke eher, dass Pitchfork viel zu lange auf ein Pferd gesetzt hat und dieses Pferd mittlerweile aber dem Zeitgeist hinterherlahmt. Ansonsten würde Pitchfork ja wohl noch wie vor 15 Jahren weiterhin die Trends setzen, aber aktuell hat es eher nicht den Anschein, als wäre dem noch so.
Na, gespannt, was da noch passieren wird. Das Online-Magazin Pitchfork feiert sein 25-jähriges Jubiläum mit einer groß angelegten Aktion, wendet sich dabei auch kritisch in die eigene Vergangenheit. Ob das aber auch heißt, dass da eine bessere Zukunft ansteht, der Musikjournalist Christopher Cornels bezweifelt es. Vielen Dank.
Danke ebenso.